Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir hören den Text für die Predigt, wie er vorgesehen ist für diesen heutigen Sonntag, aus Philipper 1, Vers 15 bis 21, also lautend. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums liebe. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zustanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und ich bitte dich, du guter Herr und Heiland, dass du uns dieses Wort öffnest, dass du es uns zu Herzen gehen lässt und dass du unser Herz so veränderst, wie du es haben willst. Amen. Ein Mann sitzt. Er sitzt im Knast, im Gefängnis. Unschuldig. Er saß dort wegen seines Glaubens an Jesus und wegen der Verkündigung des Evangeliums. Ein Fall für Amnesty International. Er musste mit dem Todesurteil rechnen. Und das war zwar ein Terror, aber wie soll man sich schon in Diktaturen gegen Ungerechtigkeit wehren? In Krisen zeigt sich, was in einem steckt. Aber ist das, was in einem steckt, auch echt? Und so habe ich die Predigt heute überschrieben, wenn man so echt sein könnte. Echt. Und von dem ich denke, dass die Bibel es so nicht anders versteht, heißt, echt ist das, was auch in Ewigkeit Bestand hat. Echt ist das, was auch in Ewigkeit Bestand hat. Oder echt ist übereinstimmend mit Jesus. Oder so, wie Gott uns gemeint hat. Nicht echt, das heißt, dann sind wir so, wie wir normalerweise sind. Verzerrt, verkrümmt in uns selbst. Luther hat gesagt, wir sind verkrümmte Persönlichkeit, wir sind in uns verbogen. Ja, wenn ich ein unscharfes Bild habe, dann brauche ich eine Lupe entfernen lassen, ein Mikroskop. Aber wenn das Bild unscharf ist, dann nützt mir das auch alles nichts, denn das Bild wird dadurch nicht schärfer. Wir brauchen einen anderen Blick, wir brauchen eine andere Gesinnung, wir brauchen einen anderen Geist. Der Apostel Paulus ist aus dem Verkehr gezogen. Er ist eigentlich, müsste man von außen sagen, in einer Krise. Zu nichts mehr nutzen, menschlich betrachtet. Und das ist mein erster Punkt. Sinn ist mehr als Nutzen. Sinn ist mehr als Nutzen. Das haben viele nicht verstanden. Die arbeiten ein Leben lang wie ein Pferd, einfach tierisch. Gehen in Rente und sind von heute auf morgen überflüssig. Und der eine oder andere hier unter uns kennt das ja. So denken sie und so fühlen sie. Was ist man noch wert, wenn man nicht mehr gebraucht wird? Wenn man alt wird, arbeitslos, krank? Diese Frage muss aber eher beantwortet werden, als dann, wenn es soweit ist. Wer ein Leben lang nur nach Nutzen fragt, der fühlt sich früher oder später in jedem Fall nutzlos. Du auch. Ich auch. Der Tag wird kommen mit absoluter Sicherheit, wenn du immer nur nach Nutzen gefragt hast. Und das ist die große Tragik, dass normalerweise kein Mensch fragt, welchen Sinn habe ich? Was habe ich davon, wird immer üblicherweise gefragt. Und wenn du nur so fragst, was gibt mir das? Wie komme ich groß raus? Was bringt mir das? Dann wundere dich nicht, wenn auch andere von dir nur Nutzen erwarten. Und wenn du deine Kraft, deine Intelligenz, deine Pläne nur dafür einsetzt, um irgendetwas zu erreichen, um irgendwie groß rauszukommen, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn auch andere dich nur Nutzen hin befragen, verplanen, einkalkulieren oder dann, wenn du nicht mehr funktionierst, dich eben ausrangieren und dich aufs Abstellgleis schieben. Du bringst nichts mehr für die Firma, du bringst nichts mehr für die Clique, für den Verein. Übrigens, die Gemeinde von Jesus, die fragt nicht, was du bringst, sondern die fragt, wer du bist, weil Gott so fragt. Aber vielleicht nehme ich im Augenblick den Mund etwas voll und müsste sagen, die Gemeinde von Jesus sollte so fragen oder müsste so fragen. Denn das ist nicht immer tut, das wissen wir zu Genüge. Hat dein Leben auch einen Sinn, wenn es keinen Nutzen mehr hat? Hat dein Leben einen Sinn, wenn du krank bist, wenn du älter wirst? Die deutsche Wurzel des Wortes Sinn heißt auf der Reise sein. Auf der Reise sein. Wohin geht deine Lebensreise? Was ist dein Ziel? Sage mir, wo du am Ende deines Lebens ankommen willst, und ich sage dir, ob und welchen Sinn dein Leben hat. Die Bibel sagt uns, dass das Ziel unseres Lebens die Gemeinschaft mit Gott ist. Das klingt blass, aber es klingt nur so. Wenn jemand verliebt ist, dann weiß er sehr gut, was dieser Satz bedeutet. Da wird es spannend. Aber wenn einer verliebt ist, dann will er die Gemeinschaft mit dem anderen haben. Dann ist ihm alles andere egal. Hauptsache, er ist mit dem geliebten Partner zusammen. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, dass das Ziel unseres Lebens die Gemeinschaft mit Gott ist. Er hat uns lieb und er will von uns wieder geliebt werden. Leben gibt es nur in Gemeinschaft. Sinn gibt es nur in Gemeinschaft. Und wir sind für die Gemeinschaft mit Gott gebaut. So sind wir von ihm geplant. Viele von uns hier wissen, wir sind etwas wert, selbst wenn wir zu keiner Arbeit mehr taugen. Viele von uns leben in der Gemeinschaft mit Jesus und sind von seiner Liebe erfüllt. Natürlich hat es auch jeder gern, wenn er weiter gebraucht wird. Aber das Leben hängt nicht mehr davon ab. Das sehen wir am Beispiel des Apostels Paulus. Der konnte immer noch Freude haben im Gefängnis, obwohl er eigentlich gar nicht mehr gebraucht wurde, sondern irgendwo abgehängt war. Erfahrungen mit Jesus machen, mit ihm Gemeinschaft haben, das ist der Sinn des Lebens. Und ob das stimmt, oder ob das nur fromme Worte sind, testen wir in den Worten des Apostels Paulus nämlich zweifach. Testfall Nummer 1 ist seine Haft und Testfall Nummer 2 ist der Tod. Der zweite Punkt, Hauptsache Christus. Der Apostel ist im Gefängnis. Die Gemeinde in Philippi, mit der er besonders eng verbunden war, erkundigt sich, wie es ihm geht, und er antwortet: Mit dem Evangelium geht es gut. Merkwürdig. Eine erstaunliche Antwort, und zwar in jeder Hinsicht erstaunlich, denn seine Situation war scheußlich und mies. Und zwar nicht nur wegen des Gefängnisses, sondern auch deshalb, weil man ihn draußen gerade in die Pfanne haute. So heißt es hier in den Versen 15 bis 17. Etliche zwar predigen Christus auch um Neides und Haders willen, etliche aber aus guter Meinung, jene verkündigen Christus als Zank und nicht lauter und meinen, sie wollen eine Trübsal zuwenden meinen Banden. Etliche predigen Christus auch aus Liebe. Da gibt es also in der Gemeinde, in der er war, bevor er gefangen genommen wurde, Sohne und solche. Schwerwiegende Aussage, nicht? Sohne und solche. Solche, die aus Liebe das Evangelium weiter predigen, und Sohne, die nichts anderes im Sinn haben, als ihnen dadurch noch einen Schaden zuzufügen. Und das ist bitter. Nichts tun zu können, mitzuerleben, wie sich andere breit machen, sich freuen, dass er nun raus ist und sie sich vielleicht nach vorne schieben können, damit sie groß angesehen werden. Ja, damit vergreifen sie sich an seinem Lebenswerk. Vielleicht war der Neid schon immer da. Aber jetzt konnten sie endlich mehr Einfluss ausüben, jetzt konnten sie in den Vordergrund treten, wo Paulus aus dem Verkehr gezogen war. Vielleicht kennst du das. Du warst krank längere Zeit, ich habe das vorhin im Eingang schon gesagt. Und in der Firma hat ein anderer die Gunst der Stunde genutzt, hat dich ausgetrickst mit fiesen Mitteln. Du hast es gemerkt und konntest nichts tun, als die Hände zur Faust zu ballen. Das ist menschlich. Das ist der normale Gang der Dinge. Da wundert man sich wohl gar nichts. Aber ist das auch geistlich? Ist es das, was uns als Christen ausmacht? Nein, überhaupt nicht. Wir sollen die Hände nicht zur Faust ballen, sondern wir sollen sie zum Beten falten. Gott, unser Vater im Himmel, der sieht doch, was passiert. Und deshalb gibt Gott die Sache. Er ist der Richter, nicht wir. Wo wir anfangen zu verteidigen und zu richten, da machen wir alles nur noch immer schlimmer. Er ist der Richter, nicht du. Und deshalb musst du sagen, einfach wenn das alles hochkommt und sauer aufstößt, Herr, übernimm du das, es gehört dir. Probier's einmal aus. Ich habe es ausprobiert und ich weiß, es funktioniert. Herr, übernimm du, es gehört dir. Ja, wenn nur Christus verherrlicht wird. Ich will mich freuen, wenn in irgendeiner Gemeinde Christus gepredigt wird. Sag jetzt aus welchen Motiven auch immer. Ich will mich mit Freude, wenn Menschen zu Jesus finden, in anderen Konfessionen, Denominationen. Ich will mich mit freuen, wenn hier Martini-Leute zum Glauben kommen. Wenn in der Matthäus-Gemeinde das Reich Gottes gepredigt wird. Wenn in Hohen Thurn das Reich Gottes wächst. Wenn bei den Baptisten das Reich Gottes wächst. Bei den Methodisten, bei der Heilsarmee, in der Markus-Gemeinde, in der Paulus-Gemeinde, in der Brüder-Gemeinde, in der Jakobik-Gemeinde, in der Abraham-Gemeinde und. Ja, die ganzen Bremen hat 25 Gemeinden. Ich will nicht alle jetzt einzeln aufzählen. Heilsarmee, Pfingstler. Alles ist Gemeinde Gottes. Ich würde mich auch freuen, wenn in der katholischen Kirche Menschen zum Glauben an Jesus finden. Und ich freue mich über jede Gemeinde, die wächst, über jeden Prediger, der Jesus predigt. Es geht um unsere Stadt. Also es ist mir überhaupt nicht egal, in welcher Gemeinde ich bin und was gelehrt wird. Es gibt Gemeinden, da könnte ich nicht mehr atmen. Und es gibt Evangelisationen, die sind so schlecht, dass ich daran ersticken würde. Wir haben Grund zur Dankbarkeit, aber wir sind nicht der Nabel der Welt. Jesus ist das. Und über den freuen wir uns. Egal wo, wie und warum er verkündigt wird. Hauptsache, dass er verkündigt wird. Hauptsache, dass Menschen durch ihn dem Satan entrissen werden. Der Apostel sagt, ich freue mich und ich werde mich freuen. So selbstverständlich ist das mit dem positiven Gefühl an dieser Stelle ja nicht. Sondern dazu gehört auch ein Willensakt. Ein Wille, der durch den Heiligen Geist geläutert ist und befähigt werden muss. Und selbstverständlich ist das nicht. Die selbstlose Freude muss sich gegen den Neid immer wieder durchsetzen. Und das geht uns ganz quer runter. Wir sind viel lieber neidisch, als dass wir uns mit anderen mitfreuen. Deshalb brauchen wir da eine Geistesveränderung. Deshalb brauchen wir da den Heiligen Geist. Deshalb brauchen wir da Jesus, dass unser Herz erfüllt und das Alte ausmerzen, wegnimmt und uns durch das Neue prägt. Das andere ist einfach nur böse und kommt nur von dem Bösen. Etliche predigen Christus um Neides oder Hades und um der Streitsucht besinnen. Ich weiß von einem kleinen Dorf in Schwaben, ein Beispiel, ein typisches Beispiel. Da gibt es in diesem kleinen Dorf 5 verschiedene Gemeinschaften. Theologisch sagen sie, fast alle dasselbe. Aber im Grunde steht dahinter nur der Spaltpilz, der sich da breit gemacht hat. Keine Theologie, sondern persönliche Animosität, Voreingenommenheit, Vorurteile, Streitsucht, Rechthaberei, Neid. Trifft man die Kirchengeschichte, wie viel Zertrennung aufgrund von persönlichen Sünden entstanden sind und nicht aufgrund verschiedener Wahrheitserkenntnisse. Denn sonst müssten wir uns ja immer noch alle lieben. Aber wie oft haben sich die Christen bekriegt? Was für ein Trauerspiel für die Welt, wo es eine Urkirche noch reißen konnte. Seht, wie haben sie einander so lieb. Hauptsache, sagt der Apostel Paulus, dass Christus verkündigt wird und nimmt sogar in Kauf, dass Leute mit niederen Motiven Christus verkündigen. Ja, wie denn das? Jesus aus falschen Motiven heraus verkündigen? Paulus war nicht beleidigt. Er wurde nicht mürrisch und zog ein schiefes Gesicht, weil andere sein Lebenswerk für sich beanspruchten. Ihm war Jesus wichtiger als seine Arbeit. Ich weiß nicht, was dies gerade bei dir auslöst. Ich finde es ein ungeheuer schwerer Satz. Denn in Deutschland sind wir es gewohnt zu arbeiten. Die, die nicht arbeiten wollen, sind jetzt sicherlich nicht hier. Aber dann definieren wir uns auch über die Arbeit. Und nun sagt Paulus, nein, nein, meine Arbeit ist es nicht. Jesus ist die Nummer eins. Jesus. Ja, und die anderen, bei denen die Motivation vorne und hinten nicht stimmt, was ist denn da mit der Vollmacht? Kann bei deren Predigt etwas herauskommen? Niemand von uns weiß, wenn das Evangelium gepredigt wird, wie sich der Prediger des Evangeliums gerade fühlt. Niemand weiß, was in seinem Herzen vor sich geht. Niemand weiß, ob er gerade in einer ungeklärten, sündigen Situation steht. Aber wir nehmen daraus ein sehr tröstliches Wort, dieses. Das Wort, das gepredigt wird, das Wort der Heiligen Schrift, ist vollmächtig in Sicht. Nicht die Person macht es, sondern Gottes Wort ist es. Wenn wir nur auf den Glauben deren gerettet werden sollten, von denen wir zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal das Evangelium gehört haben, liegen wir alle verloren. So viel Glauben hat kein Mensch, dass er uns mit seinem Glauben in den Himmel ziehen kann. Das Wort Gottes hat alleine die Macht, die Vollmacht, um uns zu retten. Aber für die, die aus niederen Gründen Christus verkündigen, aus Neid und Hader und Streitsucht, muss ein ernstes Wort angefügt werden. Das ist, dass man sein Heil verspielen kann, wenn man tagtäglich mit dem Wort Gottes umgeht. Und es war ein wichtiges, schweres Wort für alle, die hauptamtlich im Dienst stehen oder hauptamtlich in den Dienst gehen. Ich erinnere mich, dass Chrysostomus, der alte Kirchenvater, mal gesagt hat, in der Hölle wird es einmal von Pastoren nur so wimmeln. Ja, warum? Und da sind es sicherlich nicht nur die Pastoren, sondern das sind alle, die sich irgendwie hauptamtlich mit eingesetzt haben für das Reich Gottes. Warum? Vielleicht, weil sie mit all diesen Motiven nicht fertig geworden sind, weil sie zu viel Eigenes in ihrem Herzen behalten haben und Jesus sich zu wenig in ihnen durchsetzen konnte. Und Jesus sagt an anderer Stelle, geht hin, ich kenne euch nicht. Und da reden sie zu ihm. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, geheilt, Dämonen ausgetrieben? Stellt euch das vor. Und dann kennt Jesus sie nicht. So weit kann es gehen. Solche Macht kann man haben durch das Wort Gottes und trotzdem verloren gehen, weil das eigene Herz nicht geklärt ist. Das Wort Gottes ist vollmächtig in sich und die Personen, die es verkündigen, sind Filter oder Verstärker für dieses Wort Gottes. Verstärker, weil sie begnadigte Sünder sind und nichts anderes wollen, als dass Jesus groß wird und mit den Menschen zusammenkommt. Aber als Filter, da werden sie mit eigenen ungeklärten Motiven im Wege stehen. Wie sind deine Motive, wenn du dich zu deinem Glauben bekennst und wenn du von Jesus redest, wenn du betest? Paulus konnte sich freuen, weil er ganz von Jesus beschlagnahmt war. Und weil Jesus ihn ganz und gar durchdrungen hatte, konnte er auch Böses in Kauf nehmen. Hauptsache Jesus. Hauptsache das Wort Gottes geht weiter. Da ging es ihm wohl so wie dem amerikanischen Evangelisten Moody, als diesem vor einer Evangelisation mitgeteilt wurde, dass sein Mantel gestohlen sei. Da antwortete er nur: Fein, da sind ja die richtigen Leute da. Aber diese Gelassenheit des Moody, die muss man erst einmal haben. Und die kommt nur vom Sinn her, nicht vom Nutzen. Für sein Herz und seine Arbeit hängt man nicht an Jesus. Der wird nie diese Gelassenheit haben. Für sein Herz und seine Mitarbeit hängt, der wird zum Beispiel nie diese Gelassenheit haben, wenn sein Herz nicht vollkommen bei Jesus hängt. Das ist nicht leicht. Daran haben wir ein Leben lang zu tun und zu arbeiten. Und ich freue mich über jede Gemeinde, wo es Mitarbeiter gibt. Ich freue mich, dass wir hier Kindergottesdienstmitarbeiter haben, Küster haben, Chorleiter haben und viele, viele andere Mitarbeiter. Danke, ihr lieben Mitarbeiter, dass ihr da seid und dass ihr diesen Dienst für Jesus tut. Danke. Hauptsache, dass Jesus gepredigt wird. Aber wir haben daran auch zu lernen. Denn das ist nicht einfach eine Willensübung. Reißt dich zusammen. Unser christlicher Ehrenkodex erlaubt keinen Neid und keinen Ehrgeiz. So etwas geht nicht gut. So wird man mit seinem Ich nicht fertig. Einer hat gesagt, eine Leidenschaft wird nur durch eine größere Leidenschaft überwunden. Das war einer, der kam aus der Arbeit mit den Alkoholikern. Und er wusste, wovon er redete. Die Leidenschaft zum Alkohol wird nur überwunden durch eine größere Leidenschaft, durch die Leidenschaft für Jesus. Die Leidenschaft für Jesus, die kommt nicht von selbst. Die muss er uns schenken. Die muss man erbeten. Und da, wo du anfängst, um diese Leidenschaft in deinem Herzen zu erbeten, dann wirst du es erleben, dass er sie dir schenkt. Zinzendorf hat gesagt, ich habe nur eine Passion. Das war damals die Sprache für Leidenschaft. Ich habe nur eine Passion. Und das ist er. Die eigene Ehre, die du suchst, die zerstört. Die Ehre Christi, die heilt. Dann lebst du auch noch sinnvoll, selbst wenn du äußerlich gesehen zu nichts mehr taugst. Da wirst du echt. Der letzte Punkt, ein kurzer Punkt, ist die Frage, wie sinnvoll ist denn dein Leben, wenn man den Tod vor Augen hat? Und wenn du merkst, es geht alles vorbei. Sterben ist Gewinn, sagt der Apostel hier in unserem letzten Vers. In Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das kann doch kein Mensch auf dieser Erde unterschreiben. Und trotzdem sagt der Apostel Paulus hier, weil für uns die Bibel gilt, gilt das auch für uns. Sterben ist mein Gewinn, das Beste kommt noch. Paulus kann aus dem Gefängnis mit dem Tod vor Augen noch Freude vermitteln. Das ist der Philipperbrief, der Freudenbrief, fließt ihn noch einmal durch. Es sind nur 4 Kapitel, ihr kommt ganz schnell durch. Heute Nachmittag habt ihr das in einer halben Stunde geschafft. Lest es durch. Und lest hier nochmal Vers 19, dass das alles, was an ihm passiert, zur Seligkeit dient. Seht ihr, das macht Freude, die hält, wenn man weiß, egal was kommt, es muss am Thron meines Herrn vorbei. Es muss von ihm genehmigt sein. Dann dient auch noch jede Widerlichkeit und jede Widerwärtigkeit zur Seligkeit. Paulus weiß, er ist angewiesen auf den Beistand der Gemeinde von Jesus, auf die Fürbitte. Aber er weiß felsenfest, was auch immer kommt, es bringt ihn nicht in die Verdammnis, sondern ins Heil, in die ewige Seligkeit. So kann es einem Jünger von Jesus gehen, er weiß genau, es kann mir nichts Böses geschehen. Und selbst wenn ich sterbe, es wird alles nur besser. Das Beste kommt noch. Paulus steht sein Ich Christus zur Verfügung. Vollkommen. Er ist nicht lebensmüde, aber er will, dass Christus an ihm verherrlicht wird, an seinem Leib verherrlicht wird. Sterben ist Gewinn. Aber ist der Tod denn jemals Gewinn? Und wenn in der Zeitung steht, der Tod kam als Erlöser, ist das so sicher? Und wenn danach die Hölle kommt, dann ist das doch kein Gewinn. Nein, für uns zählt nicht die Hölle, für uns zählt der Himmel. Und wenn wir mit Jesus leben, dann dürfen wir es ganz sicher wissen, wir gehen wie von einem Raum in den anderen. Und dann wartet Jesus auf uns, den wir jetzt schon glauben, aber den wir noch nicht sehen können. Und er nimmt uns in die Arme und freut sich, dass wir es endlich geschafft haben und endlich im Himmel angekommen sind. Was ist dein Ziel? Der Kreis schließt sich. Wo willst du am Ende ankommen? Am Ende soll Jesus stehen. Aber nicht nur am Ende, sondern auch in der Mitte und am Anfang. Christus erlöst vom Tod. Er ist unser Leben. Und wenn er unser Leben ist, dann kann der Tod keine Rolle mehr spielen. Natürlich, keiner stirbt gern. Mal abgesehen von denen, die krank sind. Keiner stirbt gern. Das ist unsere Natürlichkeit. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Aber wir dürfen das wissen, wir dürfen das leben, dass Jesus uns jetzt schon so total ausfüllen kann, dass das Sterben für uns zum Gewinn wird. Denn da ist sie geschafft, die Lebensreise. Dann haben wir den Himmel gewonnen. Wer Zeit seines Lebens in seinem eigenen stirbt durch die Vergebung, in seinem kranken Egoismus stirbt durch die Vergebung, Neid und Hader und Streitsucht stirbt durch die Vergebung. Und sich nach vorne spielen wollen, sich ins Rampenlicht stellen wollen, durch die Vergebung. In Rechthaberei, durch die Vergebung. Und wer so Zeit seines Lebens durch die Vergebung von Jesus daran stirbt, der ist ja schon längst gestorben. Der weiß, dass der, der in uns lebt, uns nun auch das ewige Leben schenkt. Das ist das Sterben, der Eingang ins Leben pur. Das ist das Sterben, das Sehen von Angesicht zu Angesicht unseres Herrn Jesus Christus, die Gemeinschaft mit Christus pur. Nicht zu fassen. Ja, was denn? Was für ein toller Überflieger der Apostel Paulus ist und was für ein toller Echter ist und so echt. Nein. Es ist nicht zu fassen, dass Jesus aus einem ganz normalen Menschen machen kann. Nicht zu fassen, dass das für dich bedeutet, wenn dein Herz vollkommen von Jesus beschlagnahmt wird und er dein Ein und Alles ist. Nicht zu fassen, dass das für Auswirkungen auf dein Leben hat. Du wirst sinnvoll leben, wenn er in dir lebt. Immer. Und wenn da Blockaden im Weg stehen, und bei wem stehen sie nicht im Weg, dann wollen wir um Vergebung beten, darum, dass er uns reinigt mit seiner Kraft, dass er mit seiner Kraft die Blockaden wegmacht, mit seiner ganzen Liebe uns auszieht, mit seiner ganzen Freude. Und du weißt, ich kann ja gar nicht anders als sinnvoll leben, nutzen, hin oder her. Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn.